Hausfreunde. Know-how für jeden, der sich ein Traumhaus wünscht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hausfreunde. Es ist Vorweihnachtszeit. Wir haben uns ein Thema ausgesucht, das passt, glaube ich, super in diese Zeit. Und zwar, wie geht eigentlich gemütlich? Wir haben ja alle so eine bestimmte Vorstellung, was vielleicht Gemütlichkeit im Zuhause sein könnte. Und da gibt es ja auch so ein paar tolle Begriffe wie Hygge oder so, ne, gibt es dazu. Aber wie geht das eigentlich? Wie macht man es sich gemütlich? Und ich habe natürlich eine Expertin bei mir. Mein Name ist Gabi Miketta, die Chefredakteurin von Das Haus. Und Martina Görnemann, die Journalistin ist, Bücher übers Wohnen geschrieben hat, leidenschaftlich gerne selber wohnt. Und wir unterhalten uns heute über die Gemütlichkeit. Hallo.
Das ist ein tolles Thema, auch hallo, ja.
Gemütlichkeit passt, denke ich, sehr in diese Zeit. Ich sag jetzt mal was, naja, vielleicht Banales. Gemütlichkeit heißt eine flauschige Decke, ein paar Kissen und ein schöner Teppich. Ist das so?
Kann helfen, muss aber nicht.
Kann helfen, okay. Kann helfen, gut.
Also natürlich gibt es ein paar Tipps und Tricks, aber eigentlich nach meinem Dafürhalten ist Gemütlichkeit Einstellungssache. Also für mich kommt tatsächlich Gemütlichkeit von innen, weil Gemütlichkeit ist gleich Unverkrampftheit. Das sind sicherlich schon mal so ein paar Sachen, die man vorneweg sagt. Gemütlich ist tatsächlich ein Gemütszustand, vielleicht weil das Ü da zweimal drin vorkommt, weiß nicht. Aber es ist wirklich nicht nur, was wir jetzt gerade ja alle sehen, diese Armada an kleinen Nikoläusen und Rentieren und leuchtenden Girlanden. Das alleine ist nicht gemütlich. Es ist schon ganz nett und es macht ja auch wirklich Spaß. Ja? Also ich werde kitschig wie Hölle um diese Zeit.
Weihnachtskitsch.
Absolut, total. Ich finde es wunderbar. Und wenn irgendein Nikolaus in verschiedenen Farben leuchtet, finde ich das auch toll. Aber das ist nicht wirklich gemütlich nach meiner Vorstellung.
Ich sag mal, eine ganz weiße Wohnung, sehr clean. Wie kommt da Gemütlichkeit rein? Oder ist die auch gemütlich und entspricht nur nicht unserer, naja, landläufigen Vorstellung von Gemütlichkeit?
Da sprechen Sie sicher was ganz Wichtiges an. Also ich bin auch nicht diejenige, die den Finger zu heben hat und zu sagen hat, das ist gemütlich und das nicht. Ganz sicher nicht. Wenn jemand sagt, ich fühle mich pudelproper wohl, wenn ich in einer total ruhigen, weißen, aufgeräumten Wohnung sitze, dann ist das sein gutes Recht. Überhaupt keine Frage. Aber dieses, heute machen wir es uns mal gemütlich, dieser Satz, der zeigt doch auch schon ganz viel. Der sagt nämlich, heute machen wir es uns mal gemütlich. Das heißt, wie macht man das denn? Es sind also Zustände, wie ich vorhin schon sagte, die dieses gemütlich hervorbringen. Das kann jetzt auch die ganz cleane weiße Wohnung sein. Jetzt machen wir es uns aber gemütlich, indem wir zum Beispiel sagen, wir sitzen heute mal nicht aufrecht am Tisch, sondern wir legen uns aufs Sofa und essen da unsere Pizza. Dann machen wir es uns gemütlich.
Oder den Glühwein und Keksen.
Zum Beispiel, absolut, absolut. Klar, jetzt an Weihnachten ist man noch viel mehr darauf aus, dieses Gemütlichkeitsgefühl zu haben.
Jetzt gut, es wird früh dunkel, es ist kalt draußen. Das ist schon so ein Bedürfnis. Das ist wahrscheinlich in dieser Jahreszeit jetzt ja bei uns allen ein bisschen stärker da.
Ganz bestimmt, ist ja auch schön so. Ja? Also ich denke, da kommen ja auch diese ganzen skandinavischen Wohneinrichtungsgeschichten her, weil deren Winter halt so lang ist und weil man da so wenig rausgehen kann.
Da tut so ein Fell schon mal gut.
Absolut.
Auf dem Stuhl oder auf dem Sofa.
Exakt. Ich habe auch wirklich gar nichts gegen die flauschige Wolldecke. Das sind ja auch alles tolle Sachen, die man haben kann. Aber dieses, eben auch da wieder zu sagen, ich gönn mir jetzt einfach mal was. Also für mich ist wirklich zum Beispiel vorm Fernseher essen der Inbegriff von Gemütlichkeit, weil ich das als Kind nie durfte. Das war was, das gab es bei Oma. Und von daher ist das für mich eine ganz tolle Sache. In Amerika für Familien, ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gesehen haben, da gibt es so Ständer, da sind kleine Klapptische drin. Die klappt man zusammen und dann sind da 5 Klapptische untereinander in so einem Ständer. Und okay. Der wird dann abends in die Mitte vom Wohnzimmer gestellt und jedes Familienmitglied holt sich seinen kleinen Tisch, klappt den aus und hat dann sein Fernsehmehl dabei. Und alle finden das wunderbar. Und das ist auch richtig gemütlich.
Also gemütlich, wenn ich jetzt die Augen schließe und Gemütlichkeit mir vorstellen soll, dann ist das ein großer Tisch, eine tolle Tischdecke, da sind Kerzen drauf, da ist ein altes Service, da steht ein Lammbraten auf dem Tisch und alle sitzen drumherum und das ist für mich Gemütlichkeit.
Ich komme auch sofort zu Ihnen zum Essen, ohne Frage, nur den Lammbraten lasse ich weg, weil ich kein Fleisch esse, aber okay. Völlig in Ordnung. Ein wunderschön gedeckter Tisch. Aber dann kommt da hinzu, finde ich, das müssen Sie dann auch wirklich sehr, sehr gern gemacht haben. Und Sie sind ja so ein Typ, Sie mögen das ja auch. Sie bewirten gerne Menschen. Wenn das schon wieder krampfig wird, weil jemand sagt, oh, jetzt muss ich, aber ich habe gar nicht die richtigen Gläser für, dann spürt man später auch man fühlt diesem Tisch an, dass da irgendwas schon mit Stress verbunden war. Ja, also ein Tisch kann viel gemütlicher wirken, wenn nicht alles richtig zusammenpasst. Aber die Hausherrin hat so einen Spaß gehabt beim Kochen. Das merken die Gäste.
Und das heißt dann Gemütlichkeit auch eine gewisse Lässigkeit?
Bestimmt. Unverkrampft sein. Ganz genau. Würde ich auf jeden Fall so sehen.
Was gehört denn noch so zum gemütlichen Tag oder gemütlichen Abend? Ich denke an so einen Sonntag. Es ist gegen 4 dunkel, es ist irgendwie, schneit vielleicht ein bisschen draußen. Was gehört dann noch so dazu? Was könnte man dann noch für die Gemütlichkeit tun?
Lustigerweise können auch Geräusche gemütlich sein. Also klar denkt man als erstes an ein schönes, leise abgespieltes Klavierkonzert, aber auch so Geräusche wie, wenn es in einem Topf brodelt, dieses ganz leichte Simmern einer dicken Suppe. Das ist ja ein ganz sanftes Geräusch, aber das, ich denke auch, das sind solche Dinge, die wir aus unserer Kindheit mitgebracht haben. Das gibt einem das Gefühl von beschützt sein, es behaglich haben und dieses Gefühl dann noch verbunden mit einem schönen Duft, weil die Suppe lecker riecht, ist ganz toll. Ja, und knisterndes Feuer, muss man nicht drüber reden, kommt sicher auch aus unserem Krokodilshirn, als wir noch in den Höhlen hausten. Logisch, da war Feuer Leben. Ja, wer kein Feuer hatte, war eigentlich all den Elementen ausgesetzt und musste erfrieren im schlimmsten Fall. Und ich denke, dass das wirklich auch bei uns noch drin ist. Nur hat nicht jeder einen offenen Kamin. Nee, aber da gibt es einen Trick. Ich finde in der Tat, also ich habe das große Glück, einen offenen Kamin zu haben. Aber ich mache den auch nicht jeden Tag an. Und es gibt ein tolles Ersatzmodul, finde ich. Kaufen Sie sich 4, 5, 6 große Blockkerzen. Die müssen alle nicht die gleiche Höhe haben, umso schöner, wenn Sie so ein bisschen variieren. Stellen die auf eine feuerfeste Unterlage und machen die alle an. Das kann auf dem Fußboden stattfinden, wenn Sie keine Haustiere haben, oder auf einem kleinen Hocker. Und es ist tatsächlich so, offenbar lässt sich da die Seele so ein bisschen auch betrügen, wenn man diese verschiedenen flackernden Kerzen, diese Dochte sieht. Man entwickelt das gleiche Gemütlichkeitsgefühl, wie wenn man den Kamin anhat. Also ich finde, es ein hervorragender Ersatz.
Für die kleine Wohnung ohne Kamin.
Ja, natürlich. Also man kann tolle Tipps sich ausdenken, wenn man aber doch die Möglichkeit nicht hat. Es ist ja auch so, dass man in vielen Bereichen zum Beispiel gar keine Kamine mehr einbauen darf. Also
ja,
von daher.
Natürlich. Bleiben wir noch einen Moment bei der Kerze. Wie ist denn Ihre Meinung zur Duftkerze? Ich sag dann mal meine.
Also ich liebe Duftkerzen. Wahrscheinlich Sie nicht. Ich glaube, bei den Bildern, da sind wir ja auch nicht einer Meinung. Ich mag Duftkerzen wirklich sehr gern. Aber ich glaube, Duftkerzen können ein Scheidungsgrund sein. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass das ist, wenn einer der Partner Duftkerzen aufstellt, deren Aroma dem anderen überhaupt nicht gefallen, das führt wirklich zu Kalamitäten. Also von daher finde ich, wenn mehrere Menschen in einer Wohnung wohnen, dann sollte man sich definitiv einigen auf einen Duft, der allen gefällt, oder man muss sie weglassen. Weil ich finde, das ist wirklich Bedrohung und Bedrängung der Nasenschleimhaut, wenn der andere sagt, geh mir weg mit Vanille. Ja? Also da muss man sicher was tun. Und zum Thema Bedrohung, bitte keine billigen Duftkerzen kaufen.
Ja, das wäre jetzt so mein Punkt. Und ich finde, doch ein Großteil der Kerzen, der Duftkerzen, zumindest am Anfang, finde ich das aufdringlich. Also ich bin eher derjenige, ich mag Kerzen auch sehr gerne, habe aber dann so ein Duftschälchen mit zwei Tropfen Öl und lasse es ein bisschen erwärmen. Das ist mir vom Duft her oft lieber.
Da ist ganz viel dran. Also ich finde auch manchmal so Duftkerzen, die wirklich klar sind. Sojawachs ist auch immer wichtig, welches Wachs überhaupt benutzt wird. Und wenn dann wirklich nur maximal zwei ätherische Öle drin sind, die sind oft so unglaublich teuer, dass ich denke, also da kann man in der Tat auch mit dem kleinen Duftschälchen den gleichen Effekt haben, ja, also einen guten Effekt und muss nicht so tief in die Tasche greifen. Da haben Sie recht. Aber wie gesagt, eine gute Duftkerze ist auch okay. Ich zum Beispiel liebe Basilikum. Basilikumöl ist für mich das Allergrößte. Aha. In der Duftschale. Ich glaube, es gibt keines meiner Bücher, das ich nicht mit Basilikumduft geschrieben habe.
Okay.
Der macht mich einfach in der Birne frisch und der ist müssen Sie mal, ich bringe Ihnen mal ein Fläschchen mit, wenn wir uns das nächste Mal
ja,
sehen.
Ja, okay.
So ein paar Tröpfchen in der Duftschale und das, als wenn das Gehirn aufgeht. Also als Tipp, macht gemütlich und macht vielleicht auch noch fit im Kopf.
Ja, na gut, wir haben jetzt so Weihnachtszeit. Ich finde Zimtstangen, wenn man sie sieht noch, und nur sie verströmen ja nur einen ganz leichten Duft. Das ist ja eine Illusion, dass die jetzt wahnsinnig duften. Aber das, wenn ich das Optische sozusagen mit dem Olfaktorischen verbinde, ist das für mich mehr Weihnachten als jetzt so eine Zimt-Apfelkerze oder
absolut,
so.
Absolut. Also da, ich glaube auch, es gibt kaum ein wirklich gutes Exemplar an Duftkerze, Zimt, Apfel. Die allermeisten riechen in der Tat wie, weiß ich nicht, in einem amerikanischen Supermarkt um diese Zeit.
Ja.
Ganz sicher. Da kann man bestimmt auch lieber zum Beispiel mit Zimtöl in den kleinen Duftschälchen, die Sie da benannt haben. Also perfekt, geht gut. Und klar, wenn du dann das völlig richtig, das Auge möchte eigentlich auch ein bisschen noch dazu haben. Und wenn man dazu dann ein paar Zimtstangen einfach in einer Schale mit einem roten Apfel dekoriert, dann ist es ein rundes Paket.
So in der Art. Ja. So, also das so in die Richtung geht bei mir so ein bisschen Gemütlichkeit. Aber liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie hören schon, wir haben durchaus unterschiedliche Gefühlswelten in uns und vielleicht auch Sichtweisen. Aber auch das finde ich jetzt einen ganz spannenden Punkt, weil dieses alles über einen Kamm scheren.
Richtig.
Ich sag noch mal dieses Klischee vom Anfang. Da stelle ich mir zwei Duftkerzen hin, ein paar flauschige Decken, ein synthetisches Fällchen auf dem Stuhl und zack, dann haben wir irgendwie gemütlich Weihnachten. So ist es nicht.
Nein, geht nicht. Und was ich auch wirklich, ich würde mich freuen, wenn es vermieden werden würde.
Ja.
Was für ein Satz, wäre, wenn man nicht dieses Man hat jetzt auch noch einbaut. Ja, es ist ja dann jetzt auch um diese Zeit, dann guckt man in die wunderbaren Wohnzeitschriften, finde ich auch toll, gemütlich. Aber wenn dann da drin steht, man hat jetzt Hirsche oder man hat jetzt Rentiere und alle laufen los und stellen sich so ein Hirsch irgendwie neben ihre Duftkerze oder Duftschälchen, dann ist das nicht gemütlich, sondern aufgesetzt. Da haben wir irgendeinen Konsumpin in den Kopf genagelt gekriegt. Da sollten wir gucken, drumherum zu kommen. Wenn ich Hirsche liebe, wenn ich sage, ich habe noch Hirsche, die sind noch von der vorletzten Saison, ich habe die gern. Oder mein Sohn hat mir einen Hirsch gemalt und den stelle ich natürlich wieder auf. Aber nicht, weil man hat jetzt.
Mhm. Ja? Also auch bei der Deko, sage ich mal, so muss man so ein bisschen persönlichen Touch. Wir haben ja vor einigen Wochen über das Thema gesprochen.
Genau.
Wie kommt so ein bisschen Seele in das Zuhause? Und eigentlich sind wir da bei der Gemütlichkeit auch wieder ganz eng bei diesem Thema, weil nicht 7 Deko-Objekte für alle gleich schön wirken und intensiv, sage ich mal, das Herz aufmachen.
Richtig, genau so ist es. Und jeder muss das für sich selber tatsächlich auch dosieren. Ja, es gibt Menschen, für die ist es wie, Beispiel, es gibt Leute, die lieben Karneval. Es gibt Leute, die lieben das Oktoberfest. Es gibt andere, die sagen, hau mir ab mit beidem. Und es gibt Leute, die um die Weihnachtszeit überbordend viel Zeug in ihre Behausung stellen wollen. Dann lass sie. wenn das deren wirkliche Freude ist, nicht etwa um den Nachbarn zu impressionieren, weil so viele diese Ketten draußen hängen, sondern weil man sagt, ich habe einfach Spaß. Weihnachten muss für mich schwülstig und barock sein. Ja, dann lasst ihn doch.
Ja, klar. Ja? Klar. Ich komme nochmal auf diese cleane weiße Wohnung. Das ist natürlich auch jetzt, sage ich mal, ein Synonym, nur wollen wir nicht ganz ernst nehmen. Und wenn dann diese eine rote Kerze umgrenzt mit selbstgesammelten Tannenzapfen ist, und ein paar bisschen Grünzeug, dann ist das auch okay.
Richtig, ganz genau. Auch der Hype, der geht ja jetzt auch los, dieses... Ich muss noch einen Adventskranz kaufen. Nehme ich einen mit 4 Kerzen oder nehme ich nur ein Gesteck? Gehe ich zum Blumenhändler oder mache ich selber? Ah, die meisten machen es selber. Muss ich auch selber machen. Und schon ist man im Stress. Muss wirklich nicht sein.
Also was ja auch Stress sein kann, was aber, ich komme noch mal auf die Düfte zurück, weil das ist so, weiß nicht, ein kleines Lieblingsthema von mir. Der selbst hergestellte Duft, in dem man einen, weiß nicht, Apfelkuchen backt oder so etwas, das ist doch der Duft, der bleibt für Stunden in einer Wohnung und das ist für mich so die, also das ist die pure Gemütlichkeit. Macht aber auch ein bisschen Arbeit vorher, muss ich schon sagen.
Ist aber wirklich das Beste. Also da schmeißt du ja dann alle Duftkerzen weg, alle kleinen Simmerschälchen. Das ist das Allerschönste. Absolut. Also ein vernünftig, eigentlich riecht doch alles gut, was aus dem Backofen kommt. Ja? Also ich persönlich bin, klar, ich werde jetzt auch dann Plätzchen backen und da habe ich großen Spaß dran. Aber für mich ist immer noch Brot der Renner. Also ein Brot, das im Backofen, du riechst schon, die ganze Wohnung riecht nach frischem Brot. Und der Duft bleibt so lange in den Räumen, wenn das Brot dann rauskommt, du stellst es dann auf so ein Kuchenrost zum Ausdampfen. Das ist wirklich toll. Also ich bin ja, wie Sie wissen, ein Freund vom Sauerteigbrot. Und das ist wirklich, selbst dann, wenn du dieses Brot anschneidest, da sind wir wieder bei den Geräuschen, dieses Krachen und Knacken, wenn dann die erste Scheibe da runtergeschnitten wird und dann dicke Butter drauf, dann hat man wieder das Bild dazu. Ja, wie Sie vorhin sagten, mit Ihren Zimtstangen. Geruch, das Bild, das Gefühl, da bist du doch im Himmel.
Ja, das stimmt. Jetzt muss man sagen, der Sauerteig, also Martina Görnemann backt hier nicht irgendwie mal so ein Sauerteigbrot, sondern sie hat ein ganzes Buch darüber geschrieben, hat eine eigene Sauerteigkultur zu Hause. Und das ist jetzt nochmal eine ganz andere Ebene, die wir da beschreiten. Aber erzählen Sie doch ein bisschen, einen ganz kleinen Einblick, was das Besondere am Sauerteig ist.
Oh Gott, wie viel Zeit haben wir? Also vorab nochmal, weil ich niemanden verschrecken will, der gute Geruch, der kommt tatsächlich auch, wenn man ein Hefebrot backt. Ja, also das kann man sich relativ schnell gönnen, diesen Geruch. Beim Sauerteig finde ich halt so schön, dass diese Sauerteigkultur, die man ja einmal züchten muss und dann muss man sie pflegen, ist eigentlich so ein bisschen, als hätte man ein Haustier. Weil man muss auf sie aufpassen. Also es ist jetzt nicht so, als müsste man jeden Tag da hinterher sein. So ein Sauerteig kann auch mal ganz brav 2-3 Wochen lustig im Kühlschrank hocken und macht dem nichts aus. Aber man muss ihn dann von Zeit zu Zeit füttern, damit er halt seine kleinen Essigsäurekulturen und Milchsäurekulturen bilden kann. Und das ist schön. Das ist vor allen Dingen dann schön, wenn man Kinder hat, weil die eine Verantwortung bekommen für den Sauerteig. Meiner heißt Vitus, also Sauerteige brauchen unbedingt auch einen Namen. Und dann kommt noch eines hinzu, was ich sehr mag. Der Sauerteig macht, was er will. Das heißt, wenn du dem jetzt aufpressen willst, ich rühre dich, ich knete dich, dann packe ich dich in den Backofen, dann sagt der Sauerteig im Zweifel, nö, ich brauche noch 3 Stunden Ruhe zum Gehen. Das heißt, okay, man muss sich ein bisschen auf den Teig einstellen und man kann nicht einfach ratzfatz wie bei einer Backmischung rühren und ab in den Ofen. Das muss man mögen. Ich persönlich, letztes Wort dazu, empfinde es als Meditation so ein bisschen. Ja? Und da kommt aber was Handfestes hinten mal raus. Und das ist natürlich eine geile Mischung.
Mhm. Und in diesem Buch, sagen wir nochmal den Titel, vielleicht 2 Sätze zum Buch, da wird es genau beschrieben, wie ich da starte.
Ja, da ist ganz 1:1, ganz, und es ist wirklich keine Raketenwissenschaft. Und ich finde, der Titel sagt auch ganz viel, der sagt, Sauerteig, Glück vermehrt sich in 4 Tagen. Und für mich ist da wirklich was dran. Das braucht so 4, 5, 6 Tage, je nach Temperatur im Raum, bis der Sauerteigstarter fertig ist und dann hast du Glück pur.
Also wenn man Heiligabend ein selbstgebackenes Sauerbrot haben möchte, kann man nicht erst am 23. damit anfangen. Das klappt geht nicht. Jetzt nicht.
Das geht dann nicht. Also dann müsste man jemanden finden, der sagt, ich habe einen Sauerteig zu Hause und ich gebe dir was ab, dann geht das wieder. Aber wenn man den selber züchten möchte, dann muss man eigentlich jetzt bald anfangen.
Jetzt bald anfangen. Ja, also wahrscheinlich haben Sie auch mittlerweile ein bisschen Hunger von Plätzchen, von tollen Kuchen, von Düften und vom Brot. Bleiben wir nochmal, wir haben ja ein bisschen über Licht und Kerzen und Wärme und Knistern und Geräusche, also Sie sehen, wir haben so alle Sinne, glaube ich, mittlerweile so ein bisschen angesprochen, im Gemütlichkeitsmodus versetzt. Aber was, sag ich mal, wenn ich jetzt kein großer Kerzenfan bin, also wie gesagt, muss man auch aufpassen, wenn man kleine Kinder hat oder so, dann wissen wir alle, das ist dann nur abends die gute Idee, wenn die vielleicht schlafen. Wie kriegt man denn mit Lichtquellen sonst noch so ein bisschen Gemütlichkeit hin? Haben Sie da noch einen Tipp?
Ja gut, Licht ist natürlich wirklich letztlich das A und O. Ne? Also wenn du kannst den Raum noch so schön und gemütlich machen und noch so sehr bei dir sein. Wenn du oben eine Neonröhre an der Decke hast und machst die an, ist alles vorbei. Ganz klar. Das heißt, man kann da ganz viel machen. Ich finde, der einfachste und sicherste Weg ist, die Deckenlampen möglichst oft auszulassen und einfach punktuell Lampen aufzustellen. Kleine Tischlampen. Eine Tischlampe ist zum Beispiel ganz eine schöne Idee. Auf dem Tisch, an dem man isst, wenn sich das mit den Kabeln ermöglichen lässt, eine kleine Tischlampe hinzustellen. Oder eben auf den verschiedenen, weiß nicht, Kommoden oder was man so im Raum...
Sideboard, wie auch immer.
Genau. Immer wieder mal. Die dürfen auch sehr unterschiedlich sein. Müssen ja nicht alle aus einem Guss sein. Weil das ein schönes Licht ist, wenn du es auf Augenhöhe hast und nicht von oben etwas runterkommt, das dir auf den Scheitel knallt und im Zweifel sogar auch noch böse Schlagschatten im Gesicht macht. Also schöner ist man in jedem Fall mit Lampen in Augenhöhe. Da kann man wirklich ganz viel machen. Ja? Und natürlich der gute alte Dimmer. Also entweder sagt man, ich mache das so quasi analog wie früher, indem ich da so ein Rädchen habe, wo ich dran drehen kann. Das kann man ja bei jedem Lichtschalter umrüsten. Aber natürlich kannst du auch noch sagen, Alexa, mach mir romantische Beleuchtung. Wer das möchte, zack, geht auch. Ich persönlich bin da doch noch so ein bisschen analoger, weil ich Alexa nicht so gerne bei mir zu Hause im Raum habe. Aber alles möglich. Licht runterfahren ist immer eine gute Lösung.
Ja. Die Licht runterfahren, Kerzen hochfahren, Duft hoch.
Und schon haben wir Weihnachten.
Und schon haben wir Weihnachten. Ja, wir hoffen natürlich, dass wir im nächsten Jahr weiter Ihnen Tipps geben können mit Martina Görnemann. Wir beide mit unseren manchmal etwas unterschiedlichen Ansätzen.
Macht aber Spaß,
oder? Das macht aber Spaß. Ja. Und so ist die Welt ja auch. Wir sind ja nun nicht alle gleich. So ist die Welt. Und freuen uns schon aufs nächste Mal. Und jetzt wünschen wir... einfach frohe Weihnachten. Ja, eine gute Weihnachtszeit mit viel Freude und schönen Seelenmomenten. Das haben wir uns nach diesem Jahr, glaube ich, alle wirklich auch sehr gut verdient.
Ja, auf jeden Fall. Frohes Fest und gesund bleiben.
Gesund bleiben, das ist unser Schlusswort. Also, wenn Sie nochmal auf die Homepage gehen wollen, haus.de, da finden Sie natürlich auch noch viele Einrichtungstipps jetzt für diese Zeit. Oder schreiben Sie uns, wenn Sie Ideen haben, worüber wir gerne mal reden könnten, Martina Görnemann und ich. Dann schreiben Sie uns doch bitte unter hausfreunde@haus.de. Und jetzt verabschieden wir uns aber. Tschüss.
Tschüss.